Der Apostel Petrus ist wahrscheinlich den meisten Christen eher bekannt, so aus seinem mittleren Alter. Nämlich aus der Zeit, wo er mit Jesus Christus durch ganz Israel gezogen ist. Zumindest geht es mir zuerst so. Wenn ich von Petrus höre, dann habe ich ihn vor Augen so als Fischer am See Genezareth zum Beispiel. Oder wo er mit Jesus auf dem Berg der Verklärung ist. Oder wo er da im Hof des Hohepriesters ist und Jesus leugnet, obwohl er vorher großmundig versprochen hat, egal was passiert, ich werde zu Jesus stehen. Und Petrus ist wahrscheinlich einer der markantesten Jünger Jesu. Erst einmal gehörte er zu diesem engeren Drei-Männer-Kreis um Jesus. Da waren ja nicht nur die 12 Jünger, sondern unter den 12 gab es 3, mit denen er ganz besonders intensiven Kontakt gehabt hat. Neben Petrus war es dann Jakobus und Johannes. Diese 3, die haben häufig dann auch mit Jesus zusammengesessen. Allerdings war die Geschichte von Petrus ja nicht vorbei, als Jesus gestorben ist, sondern das Ganze ging ja noch weiter. Gerade der erste Teil der Apostelgeschichte berichtet uns dann ja schwerpunktmäßig über die Aktivitäten von Petrus direkt nach der Ausschüttung des Heiligen Geistes, der Gründung der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und da war Petrus Gemeindeleiter dieser, heute würden wir ja sagen, Mega-Church. Da sind ja Tausende zum Glauben gekommen und die mussten organisiert werden. Wir lesen, die trafen sich regelmäßig im Tempel, weil sie ja gar keine eigenen Gemeinderäume gehabt haben. Und da war der Petrus eine ganz entscheidende Person. Und daran knüpft sich dann eine Berufstätigkeit an, müssten wir sagen. Etwa 35 Jahre lang ist er dann im Dienst der Gemeinde. Das müssen wir uns so vorstellen, neben dem, was wir in den Evangelien von Petrus berichtet finden. Und er endet dann schließlich in Rom, dort wird er hingerichtet, unter der ersten größeren Christenverfolgung von Kaiser Nero, vermutlich im Jahr 67 nach Christus. Und etwa 2 Jahre vorher, 2 Jahre bevor er hingerichtet wird, er weiß das natürlich noch nicht, da verfasst er den ersten Petrusbrief. Also wenn wir von Petrus Briefe lesen, dann müssen wir diesen Petrus vor Augen haben, diesen begeisterten Jesus-Nachfolger, der zwischenzeitlich aber schon eher so im Alter von 60, 65 Jahre alt ist, als er diesen Brief schreibt. Also hier ist wahrscheinlich neben der Begegnung mit Jesus, die in dem Brief auch immer wieder durchkommt, ist vieles an Erfahrung in Gemeindearbeit, die dabei eine Rolle spielt. Und die Tipps, die er dort gibt, die kommen aus dieser Erfahrung heraus. Da, wo er Menschen begleitet hat, die Jesus Christus nachgefolgt sind, wo er Gemeinde organisiert hat, so wie Jesus das eigentlich will. Und so möchte ich mit euch heute Morgen einen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief lesen und dann einige Gedanken darüber weitergeben oder euch dazu anregen, mit darüber nachzudenken, auch zu sehen, was das jeweils für deine Lebenssituation momentan zu sagen hat. Und ich habe mir den ganzen Brief natürlich mehrfach durchgelesen und bin dann stehen geblieben beim letzten Kapitel. Und so möchte ich euch auch das letzte Kapitel vom ersten Petrusbrief lesen und einige Gedanken dazu weitersagen. Wir haben ja gerade schon in der Textlesung vom Anfang gehört. Das ist ja wichtig, dass wir das im Kopf haben. Da ist ja auch das Programm mit drin, was der Petrus erreichen will durch seinen Brief. Und wenn wir im letzten, also im 5. Kapitel lesen, dann lese ich den ersten Abschnitt dort. Da geht es um die Ältesten. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig auf sich übt. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Also hier werden von den Empfängern, die wir ja nicht ganz genau wissen, also es sind Christen, aber wir wissen nicht, welche Gemeinde er hier im Blick hat, aber hier werden Christen in der Gemeinde angesprochen, und zwar die Ältesten. Diejenigen unter euch, die schon langjährige Christen sind, die werden das sofort einordnen. Wer diesen Wortlaut noch nicht kennt, der denkt sich, aha, das ist jetzt ein Wort für die Senioren. Aber das ist damit ja nicht gemeint. Sondern Älteste ist hier eine Art Amtsbezeichnung der Leitenden in der Gemeinde. Und insofern müsste ich jetzt ja auch sagen, aha, also die bei euch in der Gemeinde, die leitend sind, die entweder dann wirklich das Amt der Ältesten als Gemeindeamt innehaben oder die Diakone sind oder in irgendeinem anderen Bereich leitend in der Gemeinde sind, für euch gilt dieser erste Absatz ganz besonders. Na, und die anderen können dann zuhören und können dann mitbeten dafür, dass diejenigen, die euch leiten und führen, das auch in der richtigen Art und Weise tun, wie Jesus das vorgehabt hat und wie Petrus es hier an der Stelle schreibt. Und das sind dann ja so drei Grundprinzipien, die hier mit erwähnt werden, nämlich was die Leute nicht tun sollen und was sie stattdessen tun sollen. Also hört zu, falls ihr hier Verantwortung tragt in der Gemeinde oder falls ihr mal Verantwortung tragen wollt, und das ist ja eine gute Sache, nicht? Paulus sagt dann, das Ältestenamt ist ein erstrebenswertes Amt. Also nicht mit Ellenbogen sich da durchboxen, das nicht, aber es ist durchaus eine gute Sache, das zu machen, auch wenn es manchmal Mühe kostet. Und dann nennt er hier verschiedene Punkte und ein erster Punkt, da sagt er, die sollen freiwillig ihren Dienst tun. Wenn wir das lesen, dann denken wir ja, was ist denn dann die Alternative? Er nennt das ja auch ja eben nicht gezwungen. Ja bitte sehr, gibt es das bei euch in der Gemeinde? Vielleicht habt ihr einen Pastor, der geht dann reihum in das Haus und ihr wisst schon, wenn er jetzt klopft oder klingelt, schnell die Türen zumachen, denn das könnte kommen, dass er jetzt sagt, du wirst Ältester oder so, ne? Nein, ich will nicht, doch, du musst. Also ich vermute, es läuft bei euch nicht so. Falls das so laufen sollte, dann wird gesagt, nein, das ist nicht korrekt, so soll das nicht laufen, freiwillig. Das betont übrigens nicht nur Petrus, Paulus, wo es ums Kriterium um die Ältestenschaft geht, im 1. Timotheusbrief, sagt genau dasselbe. Er sagt, das soll freiwillig sein. Ist ja uns auch ganz klar, denn jemand, der dazu gezwungen wird, ist erst einmal nicht unbedingt geeignet und jemand, der gezwungen wird, wird das Ganze nur mit hängendem Gesicht tun. Er wird auch nur das Minimum tun. Was muss ich gerade noch tun, damit meine Pflicht zu Ende ist? Nur der, der begeistert davon ist, weil er sagt, das ist meine Aufgabe von Gott und das tue ich gerne, der ist auch bereit, Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, Mühe in Kauf zu nehmen. Und manchmal, wenn man eine Leitungsposition innehat, dann kostet das ja auch Mühe, weil dann hast du mit Menschen zu tun, die nicht nur immer an deinen Lippen hängen und nicht nur immer genau das tun, was du dir gerade wünschst, sondern da musst du überzeugen und manchmal diskutieren und manchmal auch Kritik ertragen, berechtigte und unberechtigte. Und dafür ist Freiwilligkeit eine ganz wichtige Voraussetzung. Du sollst das aus eigener Motivation tun oder natürlich auch nicht nur ganz aus eigener, sondern weil du weißt, das ist mein Platz, an dem Jesus mich jetzt in der Gemeinde für diese Zeit haben will. Vielleicht nicht für alle Ewigkeit. Also mancher denkt sich ja auch bloß keine Leitungsposition in der Gemeinde, weil dann werde ich dir ja nicht mehr los. Das ist auch so, jetzt kann Gott dich dafür berufen, das heißt ja nicht für immer und ewig, aber freiwillig. Und freiwillig so heißt ja auch nicht so viel wie, naja, wenn ich halt nichts Besseres zu tun habe, falls du nämlich jetzt nicht zu den Leitenden gehörst, aber vielleicht solltest dann du selbst immer wieder danach fragen vor Gott in deinem Gebet, Herr Jesus, willst du mich vielleicht an einer wichtigen Stelle haben in der Gemeinde? Soll ich vielleicht mehr Verantwortung übernehmen? Und wenn du wirklich Jesus nachfolgen willst, dann ist das ja auch eine erfüllende Sache, das zu tun. Dann ist es eben nicht nur ein Druck, aber es soll von dir aus kommen. Jesus möchte keinen dazu drängen oder zwingen, aber von dir aus sollst du natürlich danach fragen, ist das eine Position, die ich einnehmen soll? Denn wenn eine Gemeinde nicht genügend Leute hat, die diese Verantwortung tragen, leidet am Ende die ganze Gemeinde. Dann sind nämlich diejenigen überlastet, die diese Verantwortung auf sich nehmen, weil sie alles regeln müssen. Und die anderen sind dann unzufrieden, weil nicht alle Aufgaben erledigt werden, wie sie sich das vorstellen. Und manchmal bleiben dann ja auch Sachen liegen. Und deshalb ist es gut, auf der einen Seite immer wieder danach zu fragen und zu beten, Herr Jesus, was ist meine Aufgabe in der Gemeinde? Und ich bin überzeugt, jeder in der Gemeinde hat eine Aufgabe von Gott. Da gibt es auch so eine interessante kleine Geschichte von dem Gründer der Baptisten in Deutschland, dem Johann Gerd Omden. Der wurde dann eines Tages eingeladen nach England auf einer Baptistenkonferenz und stellt dann vor, wie die Gemeinden sich in Deutschland entwickeln und die englischen Baptisten freuen sich alle darüber. Und ein Dr. Guthrie, der fragt ihn dann, ja, wie viele Mitarbeiter haben Sie denn das alles so zu tun? Und ich weiß die Zahl leider nicht mehr ganz genau, aber er antwortet dann ungefähr so 10.000. Da dachte ich, was, 10.000 Mitarbeiter? Boah, wie können Sie sich das alles leisten? Und dann kommt hinterher und dann sagt er, jeder Baptist ist ein Evangelist. Ja, und dann meint er eben damit genau das. Also eigentlich, wenn man Christ ist, wenn man Jesus nachfolgt, dann ist man immer auch im Dienst und im Amt. Da gibt es nicht nur einen Pastor an der Spitze und der regelt die Sachen, sondern jeder Baptist ist ein Evangelist. Oder wir könnten auch sagen, jeder Christ ist auch ein Mitarbeiter im Reich Gottes und in der Gemeinde. Und ich glaube, da hat der Johann Gerd Onken genau das getroffen, was ja auch biblisch richtig ist. Alle sind notwendig. Und das heißt, ich muss immer wieder danach fragen, Herr Jesus, wo ist mein Platz? Wo kann ich mich einsetzen? Wo hast du mich befähigt? Aber auch, wo gibt es gerade in der Gemeinde einen Freiraum? Wo gibt es eine Notwendigkeit, mich einzusetzen? Und wenn du jetzt in einer Leitungsposition bist, ich hoffe, dass du dich nicht gezwungen fühlst, auch wenn es manchmal so sein kann, dass du lieber deinen Job aufgeben willst, weil du sagst, ach, so mühsam habe ich mir das ja auch nicht vorgestellt. Aber gut, zwischendrin gibt es immer mal wieder die Ermutigung durch Jesus. Oder dann gibt es auch mal Gemeindeglieder, die auch erkennen, was du machst und sagen auch mal ein lobendes Wort, das ist dann ja auch ganz erbaulich, aber es soll freiwillig sein, sagt er hier. Dann gibt es ja ein nächstes Kriterium, also sagt er nicht gezwungen, dann als nächstes sagt er nicht schändlichem Gewinn nachstrebend. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen altertümlich ausgedrückt, wenn wir es vereinfacht sagen, dann würden wir sagen, du sollst es nicht um des Geldes willen tun, sondern der Dienst in der Gemeinde soll einer sein, wo du Glaubensgeschwistern, das heißt den Besuchern, den Gemeindemitgliedern, denen helfen willst, sie weiterbringen willst. Und auf der anderen Seite, du willst Gott dadurch verherrlichen. Das soll deine Motivation sein. Es soll nicht dafür da sein, dass du persönlich davon in erster Linie Gewinn hast. Und dieser Gewinn muss ja nicht finanziell sein. Also ich glaube, in den meisten deutschen Gemeinden ist das mit dem finanziellen Gewinn für geistlichen Dienst sowieso, naja, so lala, nicht? Also ich glaube, so richtig reich werden kannst du nicht. Also falls du das noch vorhast, gegen den Tipp, den Petrus gibt, dann musst du wahrscheinlich in ein gelobtes Land der evangelikalen Baptisten gehen, also meinetwegen die USA. Vielleicht hast du allein bei den Southern Baptists, hast du 16 Millionen Mitglieder. Ja, da gibt es schon einige Gemeinden, da kannst du auch reich werden und es ist wohlhabend. Aber wie gesagt, das soll ja gar nicht erstrebenswertes Ziel sein, sondern wenn du im Dienst für Jesus bist und wenn du das vollzeitig tust, ist ja auch super und wenn du davon leben kannst, ist auch toll, aber es soll nicht die Motivation sein, nicht sagen, ich mache das, damit ich davon Geld kassiere. Jetzt gibt es aber den Gewinn, den schändlichen Gewinn, nicht nur materiell in Geldform, es kann ja auch sein, dass dich motiviert, dann stehe ich bei diesem Dienst irgendwo auf dem Treppchen oder da werde ich ganz besonders anerkannt. Und das ist dann ja genau dasselbe. Das heißt, dann ist es nicht mehr das Ziel, dass andere in ihrem Glauben gefestigt werden oder vorankommen, sondern dann kann sich schnell einschleichen, ich tue das, weil ich die Anerkennung genieße. Heißt das nun, dass wir alle nur in Sack und Asche gehen müssen? Vielleicht auch die Musiker hinter einem geschlossenen Vorhang, nicht, damit sie bloß keiner sieht, damit keiner da irgendwelche Anerkennung hat. Wir wissen gar nicht, wer da singt oder musiziert. Nein, das heißt das natürlich auch nicht. Wir dürfen schon mal sagen, oh, das hast du aber gut gemacht, kein Problem. Aber wir müssen bei uns selbst aufpassen, dass das nicht zu einer wesentlichen Motivation wird. Also das heißt, ich will Anerkennung, ich will gerne, dass andere Leute mir Beifall klatschen oder so etwas tun. Das ist alles das, was der Paulus hier sagt bei Leidenden. Passt auf, dass diese Gefahr nicht besteht. Denn die steckt ja in uns allen als Menschen drin. Weil wir alle als Menschen haben die Sehnsucht nach Anerkennung, nach, dass jemand uns mag. Und das ist auch gar nicht böse, das hat Gott uns ja hineingelegt. Wir müssen nur aufpassen, dass das nicht so wichtig wird. Das kann für jemanden in der Leitungsposition ja auch ganz schlimm enden, nämlich dass er dann bestimmte Entscheidungen trifft, um diese Anerkennung nicht zu verlieren. Aber manchmal ist es ja so, jemand, der Leitungsfunktion ist, der muss, weil er ja in erster Linie Jesus verantwortlich ist, auch mal Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht jedem in der Gemeinde passen, wo er nicht gleich Beifall hat. Und wenn du in erster Linie das tust, um Beifall zu bekommen, um Gewinn davon zu haben, dann wirst du ganz vorsichtig sein, unpopuläre Entscheidungen umzusetzen, die vielleicht notwendig sind, aber eben unpopulär sind. Und hier fordert der Petrus auf, pass auf, dass das nicht zu deiner Motivation wird, weil das könnte deinem Dienst schaden. Das könnte letztendlich auch den Leuten schaden, für die du da verantwortlich bist. Und als drittes nennt er hier im ersten Abschnitt, sie sollen nicht herrschen, sondern sie sollen Vorbilder sein. Das ist ja nun auch etwas, eine ziemlich große Herausforderung, weil herrschen, mehr oder weniger, macht den meisten von uns eher Spaß. Also ich erinnere mich an unsere Kinder, als wir dann so langsam in die Pubertät gekommen waren, dann hat so irgendwann eine unserer Töchter mal gesagt, ich möchte auch gerne mal Bestimmer sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von euren Kindern auch. Ne? Weil die haben dann den, also immer haben die Eltern zu sagen. Ne? Die sagen, geh schlafen, steh auf, geh zur Schule, wir fahren in Urlaub. Ja, ich möchte auch gerne mal Bestimmer sein. Und es gibt manche Leute, die wollen auch gerne in der Gemeinde eine leitende Funktion haben, nicht in erster Linie aus der Motivation, ich will Jesus verherrlichen, die anderen voranbringen, sondern ich will auch mal Bestimmer sein, dann kann ich endlich meinen Musikgeschmack durchsetzen. Oder dann kann ich endlich mal den Gottesdienstraum verändern. Ich würde doch gerne mal hier rote Wände haben. Das geht alles nicht, aber wenn ich Leiter bin, ja, dann wird hier alles mal rot gestrichen, zum Beispiel. Und das muss ja an sich auch gar nicht schlecht sein. Nicht? Also rote Farbe an manchen Wänden, wisst ihr, ist heute durchaus im Trend. Also vielleicht ist der Trend auch schon bald wieder vorbei, aber so die letzten 10 Jahre war so eine Wand mal ganz farbig. Ne? Könnte man machen. Nur das soll nicht Motivation sein, um leitende Positionen einzunehmen, nicht zu herrschen. Warum nicht? Ja, schnell wirst du dann eben beim Herrschen auch herzlos. Schnell hast du nicht mehr den Menschen im Blick und ihr Wohl. Schnell werden die Menschen in der Gemeinde dann nur noch zu den Untertanen, die dann das zu tun haben, was du gerne willst. Aber so soll es ja nicht sein. Du sollst ja als Leitender auch Diener sein. Nicht Diener, der immer das tut, was alle sagen, das nicht. Aber er soll zum Wohl der Gemeinde dienen und zur Verherrlichung Jesu. Und wenn du herrschst, dann ist das schnell, dass du deine Interessen durchsetzt. Und manchmal musst du als Leitender Entscheidungen treffen, die zum Wohl der Gemeinde sind, aber nicht unbedingt deinem Interesse entsprechen. Auf kleinerer Ebene habe ich das manchmal auch so erlebt, schon als Vater in der Familie. Bei manchen Sachen, da habe ich eine Sache sehr gewollt, meinetwegen einen schönen Urlaubsort, wo ich mir dachte, ach, da würde ich gerne hinfahren, da habe ich gemerkt, nee, das ist aber die Familie nichts. Und dann ja, war es doch nicht mehr mit dem Urlaub. Ne? Also dann nicht durchsetzen, wo ich unbedingt hin will, sondern wo ich den Eindruck habe, das ist jetzt für alle in der Familie, für die Kinder, für meine Frau, für mich und so, dann eben auch passend. Und genauso soll das dann auch von Leitenden in der Gemeinde sein. Also diese Motivation, nicht ich setze mich durch, sondern ich muss gut überlegen, was wäre jetzt für die Leute, die in der Gemeinde sind, dran. Und dann überzeuge ich hoffentlich noch mehr, wie der Petrus das hier sagt, durch Vorbild. Also das heißt, ich mache das, ich rede nicht nur davon, ich fordere das nicht nur, sondern soweit es mir möglich ist, versuche ich das in meinem Leben umzusetzen und hoffentlich sehen das andere und fühlen sich dadurch auch motiviert. Und jeder, der mal etwas mit Pädagogik zu tun gehabt hat, der wird wissen, dass das ein ganz entscheidender Faktor ist, denn du kannst als Erziehungsberechtigter, also als Eltern, kannst du 100-mal sagen, leg das Handy weg, wenn du dein Handy nicht weglegst, ja, dann wird das alles ziemlich wenig erfolgreich sein. Also nicht erfolgreich sein, das wird nicht klappen. Wenn die Kinder allerdings merken, dass du es auch schaffst, dein Handy wegzulegen, also nicht immer drauf zu schauen, zumindest ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass dann die Kinder dir auch Vertrauen schenken und denken, okay, also der macht das auch oder die macht das auch, dann vielleicht ist ja doch was dran. Aber wenn du ständig sagst, leg dein Handy weg, leg dein Handy weg und dann zack, nicht vielleicht noch hinter, leg dein Handy weg und ja, dann wird das nicht funktionieren. Also das heißt, wir sollen selbst sehen, dass wir uns verändern, auch als Person mit Leitungsverantwortung. Und dann wird es eher klappen, dass auch diejenigen, für die wir mitverantwortlich sind, dass die dann auch folgen und dass die das dann auch sehen, dass es wirklich für sie gut ist, nicht nur leere Worte. Erster Absatz. Zweiter Absatz, der wendet sich dann sozusagen an alle. Das leitet der Petrus hier so ein, das sagt er, ebenso ihr Jüngere, ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut kleiden, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Also hier wird jeder angesprochen. Ihr seht ja, von Anfang an wird gesagt, ihr Jüngeren. Jetzt könnte man sagen, okay, Jüngere, wer ist das so? Alle unter 20-Jährigen. Nein, hier ist ja was anderes mit gemeint. Hier ist nämlich die Ältesten und jetzt ihr Jüngeren. Also hier ist wahrscheinlich eine geistliche Perspektive mit gemeint, weshalb ja auch gesagt wird, ihr Jüngeren ordnet den Ältesten unter. Also bedeutet das dann, okay, wenn du 25 bist, dann solltest du bitte darauf hören, was deine Ältesten sagen. Wenn du aber 50 bist, ja, dann ist egal, was die sagen. Machst du, was du willst. Nee, das ist damit natürlich nicht gemeint. Also deshalb, wenn hier von den Jüngeren gesprochen wird, ist hier gemeint, also wenn du jetzt nicht zu der Leitung gehörst, dann achte eben darauf. Und dann wird hier als erstes gepocht darauf, ordne dich ihnen unter. Und dann wird das zusammengebracht auch mit Demut und Hochmut. Mit diesem Zitat aus dem Alten Testament, dass Gott dass die Hochmut nicht liebt. Und jetzt pass auf, dass du nicht hochmütig wirst. Was ist denn damit gemeint? Also ich glaube, damit ist gemeint, dass jeder von uns von Natur aus tendiert dazu, seine Position der Welt und seine Auffassung für die eigentlich richtige und die eigentlich relevante anzunehmen. geben. Das ist ganz normal. So sind wir geboren. Weil wir können die Welt ja gar nicht aus einer anderen Perspektive betrachten. Und dahinter kann sich schnell mangelnde Demut und mangelnde Unterordnungsbereitschaft verstecken. Und das ist hier eigentlich sogar ein Trend unserer Zeit. Ein Trend unserer Zeit ist ja, man spricht dann von der Postmoderne, dass du der Nabel des Universums bist, dass deine Perspektive die unhinterfragbare ist. Das setzt sich selbst so durch bis in manchen Kursen für Seelsorge. Dann wird gesagt, ich teile ja nicht alle so, ich auch nicht so, dann wird gesagt, dann kommt meinetwegen eine Frau zu dir und sagt, oh, mein Mann ist so schlimm. Jetzt darfst du nicht sagen, dein Mann ist doch gar nicht so schlimm, das ist ganz falsch. Die Person entscheidet das, also ihr Mann ist jetzt schlimm. Dann sagst du, ja, oh, dein Mann ist ja so schlimm, das ist so schlimm, einen schlimmen Mann zu haben. Jetzt könnte es aber sein, nach einer Woche kommt der Mann zu dir auch noch in die Seelsorge und er sagt, meine Frau ist so schlimm. Jetzt hast du ein Problem, nicht? Ja gut, jetzt musst du auch wieder mitfühlend sein, oder meine das affirmativ. Also das heißt, dann sagst du, ja, deine Frau ist so schlimm und das ist ja auch so, wenn die sich zu Hause unterhalten, ist das aber ein Problem. Nicht? Dann sagt der eine, der Pastor hat gesagt, du bist so schlimm. Und dann sagt er, ja, der Pastor hat mir gesagt, du bist so schlimm. Das passt natürlich irgendwie nicht. Aber wir alle sehen die Welt aus unserer Perspektive. Und gerade wenn wir in Streit geraten miteinander, dann merken wir das ja. Irgendwann sind wir in der Gefahr, wir hören gar nicht mehr richtig zu. Vielleicht habt ihr das auch erlebt bei den Kontroversen des letzten Jahres, wo es um Corona ging. Am Anfang waren alle ehrlich unsicher, wie ordnen wir das ein, aber in vielen Gemeinden habe ich erlebt, dass man so nach ein paar Monaten, da haben sich die Parteien und Gruppierungen festgelegt. Die einen sagen, Corona gibt's gar nicht oder gar nicht gefährlich, und die anderen, Corona ist eine tödliche Seuche und dazwischen vielleicht auch noch ein paar Positionen. Und jeder hört sich dann nur noch das an, was seine Position untermauert und ist am Ende auch gar nicht mehr bereit, ernsthaft dem anderen zuzuhören oder auf den anderen einzugehen, weil wir selbst so stark im Mittelpunkt stehen, mit unserer Perspektive. Und wir meinen vielleicht, ja, das ist doch die einzige und das ist doch die richtige. Und ich glaube, genau das ist das, was der Petrus hier vor Augen hat. Diese mangelnde Demut, auch immer wieder die Relativität unserer eigenen Überzeugungen und Perspektiven im Blick zu behalten. Nicht zu schnell unsere Perspektive absolut zu setzen, auch wenn wir meinen, es seien die besten Gründe, die dafür sprechen würden. Und wenn wir diese Grundposition nicht haben, fällt es uns ganz schwer, in Frieden in der Gemeinde zusammenzuleben, weil wir irgendwann den Eindruck haben, alle sind so blöd und alle verstehen nicht, wie das ist, außer ich. Jetzt müssten doch alle auf mich hören, also wie ich das einordne. Und es fällt natürlich umso schwerer, sich dann irgendjemanden anders unterzuordnen. Also wenn jetzt eine Ältestenschaft die Leitung der Gemeinde beschließt in Dingen, die jetzt nicht biblisch festgelegt sind, also wenn die Ältestenschaft beschließt, ab heute ist Lügen erlaubt. Da müssen wir natürlich sagen, nee, das geht nicht, das ist auch nicht nur meine Überzeugung, da sagt Gott was anderes, Lügen sagt er, ist falsch. Aber wenn die Ältesten jetzt in irgendeiner Weise entscheiden, nach bestem Wissen und Gewissen, in Fragen, die biblisch nicht irgendwie anders geregelt sind. Also wenn sie beispielsweise sagen, wir machen das Abendmahl jetzt zweimal in der Woche. Das ist ja biblisch nicht generell verboten. Und dass man dann eben sagt, okay, ich sehe das jetzt vielleicht anders und mir ist alles zu mühsam, dann würde ich sagen, okay, dann bete für deine Ältesten, dann sag ihnen das auch, aber am Ende sagt, okay, ihr habt den Job, ihr entscheidet und ich bin auch bereit anzuerkennen, dass meine Position ja auch nur eine Position ist, wie neben eurer, und ich habe diesen Job nicht, also macht ihr. Das ist das, was hier praktisch mit Demut gemeint ist. Mit Demut die Relativität und Grenzen seiner eigenen Überzeugung zu erkennen und auch einmal zu akzeptieren, wenn jemand eine andere Entscheidung trifft, der ja verantwortlich ist in dem Moment für all die unterschiedlichen Interessen, die in so einer Gemeinde sich miteinander vereinen. Also eine gewisse, also so seine eigene Relativität vor Augen zu haben. Und ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist, gerade in Zeiten der Postmoderne, die uns im Gegensatz dazu jeden Tag sagen will, wie wichtig ich bin und wie wichtig meine Position ist, dass meine letztendlich die entscheidende ist. Und am Ende kommt ja so etwas raus, das ist gut für dich und das ist gut für dich und das ist gut für dich. Und jeder weiß am Ende nur für sich selbst. Und da glauben wir ja, dass Gott viel besser über mein Leben Bescheid weiß als ich selbst. Und das bedeutet schon, dass ich manchmal dann Gottes Antwort akzeptieren will, weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint und ich vielleicht ja auch im Irrtum sein kann. Also mich auch von außen korrigieren lasse. Und das gilt natürlich für Gott und das gilt dann genauso für diejenigen, die Verantwortung in der Gemeinde haben. Und deshalb wird ja auch gesagt, deshalb ordnet euch auch Gott unter, also nicht nur den Ältesten, sondern auch Gott. Und dann kommt hier eigentlich der Vers, der mir im ersten Petrusbrief am meisten gefällt. Für euch recht, euch auch. Nämlich, das wird ja eingeleitet, mit dem hier alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist doch eine schöne Sache, finde ich. Also so etwas würde ich jedem von euch raten in der nächsten Woche. Wiederholt das immer wieder innerlich und äußerlich, weil bei mir ist es so, in jeder Woche mache ich mir über irgendetwas Sorgen. Also mehr oder weniger. Nicht unbedingt, dass ich keine Nacht mehr schlafe, aber dann denke ich mir, oh, wie wird das jetzt mit dem Auto sein oder wie wird das mit dem Job sein oder wann können wir endlich mal wieder online, also nicht online, nein, nicht online, real, also nicht mehr nur online uns treffen über irgendwelche Sachen oder was weiß ich, dann lese ich in der Zeitung und die Generationskonflikte werden zunehmen oder die Wirtschaftsmacht in China wird immer stärker oder was weiß ich, was euch Sorgen macht. Es gibt viele Dinge, die uns berechtigt oder unberechtigt Sorgen machen können. Unsere Gefährdung der Gesundheit, unsere Beziehung zu Angehörigen oder Kinder, die politische, wirtschaftliche, sonst was Situation. Wenn ihr sensibel dafür seid, könnt ihr euch jeden Tag Sorgen machen. Und hier wird ja auch nicht gesagt, du bist nur ein guter Christ, wenn du möglichst phlegmatisch bist. Nicht? Also, wenn du in den Tag hineinlebst, ach, alles nicht so schlimm. Mein Haus bricht zusammen, ach, was macht es? Ich habe meinen Job los, auch nicht so wild. Meine Frau zieht gerade aus, naja, suche ich mir eine neue. Also hier wird ja nicht der Phlegmatiker gelobt. Sondern hier wird derjenige gelobt oder es wird empfohlen, ja, du hast Sorgen und manche Sorgen sind ja auch berechtigt. Aber erkenne, bei vielen Sorgen kommst du bei all deinen Sorgen nicht weiter. Du stößt an eine Grenze, du schläfst noch schlecht und alles wird noch schlimmer. Deshalb lade deine Sorgen bei Jesus ab. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich finde das immer wieder befreiend, erleichtert und praktiziere das auch regelmäßig. Immer wieder, wenn ich auf Sorgen stoße, wo ich merke, da kann ich jetzt ja nichts ändern. Klar, ich bete dann dafür, Herr Jesus, ändere du was und damit lege ich ja meine Sorgen schon ab. Und ich merke, wenn ich bewusst mich entscheide, sage, Herr Jesus, ich kann das nicht ändern, bitte sorg du dafür. Dann fühle ich mich erleichtert. Dann merke ich, da ist jemand anders, der das in der Hand hat, der nicht garantiert hat, dass er es immer so lösen will, wie ich es gerne will. Das steht hier ja nicht. Also nicht, dass ihr es falsch versteht. Ne? Also ich wünsche mir gern ein schönes neues Haus und dann sage ich, macht mir Sorgen, Herr Jesus, mach du das. Und nach einem Jahr beschwere ich mich, Herr Jesus, ich habe immer noch nicht das schöne neue Haus. Darum geht es ja nicht. Das heißt, ich lade meine Sorgen ab bei dem, der dafür sorgen kann, der mir das schöne neue Haus geben kann, der mich aber auch zufrieden machen kann mit dem Haus, in dem ich bin oder sonst irgendeine andere Lösung dafür findet. Und das finde ich immer wieder eine ganz befreiende Sache, die wir als Christen haben können und die Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht haben. Menschen, die Jesus nicht haben, die müssen mit ihren Sorgen alleine zurechtkommen oder manche ersticken das dann ja auch in irgendwelchen Süchten oder Drogen oder Alkohol oder Musik oder sonst was. Bloß nicht dann denken, bloß irgendwie was, was meinen Kopf zudröhnt, damit ich nicht mehr an die Sorgen denke. Und manche Sorgen verschwinden so eben nicht. Aber dass wir hier diese Antwort haben, werf deine Sorgen auf Jesus. Und was heißt das? Das heißt, sag sie ihm im Gebet, sag ihm, das macht mir Sorgen, das ist so, ich kann immer nur daran denken. Und sag es nicht nur einmal. Bei manchen Dingen, die mir längerfristig Sorgen gemacht haben, habe ich das manchmal mehrfach täglich gemacht. Dann habe ich gemerkt, oh, die Sorgen kommen schon wieder im Kopf und ich will das gar nicht. Herr Jesus, ich will sie bei dir ablegen. Ich kann da die nicht lösen und ich weiß auch nicht, wie da die Lösung sein könnte, aber du weißt es. Und in manchen Fällen war es dann hinterher so, dann gab es auch ganz tolle Ergebnisse, wo Jesus dann plötzlich eine Antwort gegeben hat, die ich so gar nicht mit eingeplant habe. Manche Sorgen waren ja kurzfristig, manche waren längerfristig. Ich erinnere mich dann, eine kurzfristige Sorge, Kleinigkeit eigentlich. Ich hatte bei einer Zeitschrift einen Termin, wo ich dann was abgeben sollte und der war genau an dem Tag. Ich hatte vorher schon dran geschrieben, aber jetzt hätte ich jede Minute gebraucht. Und dann kam ein Schüler, klopfte plötzlich an der Tür und brauchte ein seelsorgerliches Gespräch. Ja, jetzt war das schwierig, das war ein akutes Problem für den. Eigentlich müsste ich ihm am Terminplan sagen, ja, das geht nicht, mit deinem Problem musst du halt später wiederkommen. Also habe ich innerlich kurz gebetet und dann gedacht, jetzt ist es wichtig, das Gespräch zu führen. Also habe ich das Gespräch geführt und vorher noch still gebetet, Herr Jesus, mach das irgendwie, dass mit dem Artikel noch klappt, dass ich da keinen großen Ärger bekomme. Und das fand ich hinterher richtig lustig, da kam dann die Antwort direkt danach. Ich bin mit dem Gespräch fertig, dann ruft mich jemand von dem Verlag an und sagt dann, ja, hoffentlich macht es Ihnen nichts aus, wir haben leider einige Verzögerungen mit der Herstellung der Zeitschrift, also das wird erst später fertig. Ich habe dann jetzt nicht gesagt, ja, da habe ich ja drauf gehofft, nicht? Sondern ja, ich habe auch natürlich nicht gesagt, ah, warum seid ihr so spät dran, das natürlich auch nicht, sondern ich habe mich innerlich gefreut und habe gesagt, ach, Herr Jesus hat jetzt geantwortet und hat es irgendwie geregelt, dass ich meinen Artikel auch noch ein bisschen später abgeben konnte. Und manchmal führt Gott so. Das machen wir nicht, aber dann, wir kommen in eine Situation und hoffentlich sind wir auch nicht schuld daran, aber wir sagen das Jesus und er nimmt es uns ab. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Zweite Sache jetzt für jeden Christen, nicht? Also erste Sache für jeden Christen, nimm deine Perspektive nicht zum Mittelpunkt der ganzen ganzen Welt, sondern erkenne auch deine Perspektive, egal wie du überzeugt bist, ist relativ. Und erkenne an, da sind Leute, die mehr Verantwortung haben und Gott sowieso, der darüber besser Bescheid weiß. Zweitens hier, denk daran, deine Sorgen kannst du bei Jesus ablegen, egal welche es sind, und vertraue darauf, er wird deine Antwort finden. Und dritte Sache für alle Christen, die hier drin stehen, die hier sind, ist dann, das finde ich auch wieder so ein schönes Bild. Also in der Bibel, manchmal bin ich überrascht, mit welchen kräftigen Bildern Leute arbeiten. Da sagt er, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sieht, wen er verschlingen kann. Boah, starkes Bild. Also ich vermute, in Bremerhaven habt ihr weniger damit zu tun. Also ich meine mit wilden Löwen. Ne? So. Aber ich war vor ein paar Jahren, habe ich an mehreren Bibelschulen in Kenia unterrichtet. Und da hatten wir zwischendurch auch mal Zeit, in so einen Nationalpark da in der Nähe von Nairobi zu fahren. Und das war eine lustige Sache. Kam dann einer der Begleiter, die hat uns rumgefahren. Und dann haben wir erstmal nach Löwen gesucht. Darin. Und dann haben wir Löwen gefunden, so zwei richtig so mit prächtigen, nicht? Also so hier Mähne und so etwas. Und dann, weil die sich nicht bewegten, stellt er den Motor ab und wir schauen uns die an. Und nachdem die nach einer Viertelstunde sie immer noch nicht bewegt haben, lagen da immer noch herum, dann wollten wir wegfahren und der Motor sprang nicht mehr an. Ja, was macht man jetzt? Du bist direkt vor den Löwen, wer steigt freiwillig aus und schaut vorne meinen Motor rein, was da los ist? Und dann wollte noch jemand anrufen, merkt kein Netz. Oh, jetzt bist du da irgendwo in der Einöde, in deinem Jeep, schön heiß, nicht? Und vor dir die beiden Löwen, die da gähnen, nicht? Und du bist da drin und was passiert? Ja, was haben wir gemacht? Wir haben dann gebetet, nicht? Alle eure Sorgen werft auf ihn. Und tatsächlich war jetzt die Lösung von Jesus gestartet und jetzt lief's. Also vorher, was ich für 5-mal gestartet, nichts passiert. Und jetzt lief's, ohne dass jemand aussteigen musste. Auf jeden Fall, in dem Moment habe ich mich auch daran erinnert, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, sieht ihr, wie er verschlingen kann. Die haben zwar nicht gebrüllt, aber ich würde da auch nicht gerne aussteigen. Aber so einen ähnlichen Blick müsst ihr haben auf den Teufel. Der Teufel ist präsent, sagt uns die Bibel, nur unsichtbar. Wir sehen den halt nicht direkt, aber der ist nicht nett zu uns gesonnen. Der will nicht unser Bestes, auch wenn er uns einredet. Manchmal redet der Teufel, dass wir ein, ach, tu die Sünde, alles gar nicht so schlimm, du fühlst dich wohl dabei, ist ein tolles Gefühl und so. Aber denkt immer daran, wenn der Teufel euch verführen will, durch negative Gedanken etwas zu tun, von dem ihr eigentlich von Jesus wisst, das ist nicht dran. Dann denk daran, der Teufel will nicht dein Gutes, sondern der Teufel ist so wie brüllender Löwe, der nur darauf achtet, komm raus aus dem Auto und dann habe ich ein Mittagessen. Nein, und das war es dann. Also der Teufel ist unser Feind. Wir sehen ihn nicht, wir brauchen ihn auch nicht sehen, wir brauchen ihn auch nicht beschwören, wir brauchen keine Bilder von ihm malen oder so etwas. Aber der Teufel ist interessiert, dein Leben als Christ zu schädigen, dich in Sünde reinzustürzen, in Gedanken oder in Taten Dinge zu machen, die nicht nach dem Sinn Jesu sind. Und das sollst du erkennen, also mach ihn nicht klein, denk daran, du bist nicht im neutralen Bereich. Und wie kannst du dem begegnen, indem du dich nah an Jesus hältst? Umso näher du an Jesus festhältst, indem je näher du Zeit nimmst zur Gemeinschaft mit anderen Geschwistern und im Bibellesen und im Beten, umso näher bist du da bei Jesus, umso geringer die Gefahr, dass der Teufel es schafft, dich irgendwie zu verführen, ein Leben zu führen, was Gott nicht ehrt und was anderen und dir selbst Schaden zufügt. Aber dieses Bild finde ich stark, nicht? Also der wie ein brüllender Löwe, weil das kann man sich so vorstellen, sonst den Teufel, wie willst du ja sonst denken, aber jetzt hier so der brüllende Löwe, der steht vor dir, will dich gerade auffressen, also pass auf, das ist gefährlich, mit Sünde rumzuspielen. Und damit ist der Petrus eigentlich auch schon fast am Ende von seinem Brief, so ein paar Verse kommen noch und da stecken auch einige Gedanken drin, die ich noch kurz erläutern will. Da sagt er, der Gott der Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Ihm sei die Ehre und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nach dem Amen kommt auch noch ein bisschen, aber es klingt ja so wie ein erster Abschluss. Und hier will er uns noch so ein bisschen trösten. Also falls du gerade in der Situation bist, wo du denkst, ach, es ist alles im Leben so schlimm. Und vielleicht ist es für dich auch schlimm, du leidest. Dann denk daran, was der Petrus hier sagt. Er sagt, das Leiden ist nur kurze Zeit. Und einerseits will er vor Augen haben, habt mal so eine historische Perspektive, weil daran leiden wir immer. Wir immer, so sind wir als Menschen gebaut, denken an das Leiden, in dem wir momentan drin sind. Wenn wir mal ein Leiden überwunden haben, und das ist mal 10 Jahre zurück, plötzlich schrumpft das Leiden auch, es kommt dir gar nicht mehr so wichtig vor. Ich weiß nicht, einige von euch, die jetzt in meinem Alter sind, wie tief machst du dir noch Gedanken über irgendwelche Sorgen oder Leiden, die du in der Pubertät gehabt hast? Ja, wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber vielleicht erinnern sich noch manche, die auch Krisen der Pubertät gehabt haben, gesagt, auch alles ist so sinnlos, oder wie werde ich das schaffen, oder wie werde ich die Prüfung schaffen, oder das Abitur, oder sonst etwas. Und plötzlich sind die Sorgen gar nicht mehr so groß, wenn du den zeitlichen Abstand hast. Und das will er uns sagen. Denkt daran, eure Leiden sind zeitlich beschränkt. Oder manche, die regen sich sehr über Corona auf und leiden auch innerlich darunter, aber denkt, irgendwann wird höchstwahrscheinlich auch Corona mal Geschichte sein und hoffentlich dann erlebt ihr es noch und könnt dann irgendwann mal 10 Jahre zurückschauen oder euren Enkelkindern erzählen, wisst ihr, es gab mal eine Zeit, da sind alle mit Masken rumgelaufen. Das war komisch irgendwie, nicht? Also ich hoffe ja, dass das mal kommt. Ich hoffe, dass wir in 10 Jahren nicht noch alle mit Masken rumlaufen, nicht? Dann ist es ein bisschen längerer. Aber viele Sorgen sind zeitlich beschränkt. Die sind irgendwann vorbei und dann gibt es ein Nachher. Der Petrus meint allerdings auch damit, die sind zeitlich beschränkt. Es sind ja nur die paar Jahre eures Lebens. Also, damit will er uns deutlich machen, habe als Christ immer die Perspektive über das irdische Leben hinaus, auch wenn du im Leben viel Leiden erleben musstest. Und der Petrus musste das ja. Und er wusste noch nicht, dass er 2 Jahre später, nachdem er das geschrieben hat, umgebracht wird wegen seines Glaubens. Noch mehr Leiden. Aber er will sagen, selbst deine Lebenszeit ist begrenzt, wenn du dann an die himmlische Herrlichkeit denkst. Denn da kommt Gott ja eigentlich erst zum Ziel. Das Ziel, das Leben des Christen ist nicht hier auf der Erde, dann könnten wir manchmal frustriert sein, sondern in der ewigen Herrlichkeit. Auch dieser Blick kann dabei helfen, wenn wir in schwierigen Lebenssituationen sind. Und ja, und jetzt sind wir wirklich bei den letzten Worten hier. Durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein guter Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben und euch ermahnt und überzeugt, dass dies der wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßen euch die Mitauserwählten in Babylon und Markus, mein Sohn. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe, Friede mit euch allen, die in Jesus Christus sind. Amen. Zweites Amen. Also hier ganz kurze Erklärung, die sonst missverständlich sein kann. Ihr Rede liest hier von einem Silvanus. Jetzt manche überlegen sich vielleicht, ja, was ist denn das für einer? Also Silvanus ist ja erstmal ein lateinischer Name und den kennen wir in der Bibel auch als Begleiter des Paulus, nämlich unter dem Namen Silas. Also wenn ihr in der Bibel lest, Silas und Silvanus ist genau derselbe, ist nur verschieden geschrieben. Also der war zeitweilig der Begleiter des Paulus und hier lesen wir, ist er gerade der Begleiter des Petrus. Und dann lesen wir von Markus. Und das ist der Johannes Markus, den kennen wir doch auch aus der Apostelgeschichte. Der mit Paulus und Barnabas am Anfang unterwegs ist und weil er sich irgendwie nicht genauso entwickelt, wie der Paulus es denkt, dann schickt er ihn weg und dann zieht er mit dem Barnabas los. Und hier, da steht plötzlich mein Sohn Markus. Und hier ist gemeint geistlicher Sohn. Das ist also nicht sein menschlicher, irdischer Sohn, sondern ein geistlicher Sohn Markus. Und übrigens kennt ihr den auch noch, denn dieser Markus ist der Markus, der Verfasser des Markus-Evangeliums. Der nämlich aufgeschrieben hat, was er von Petrus gehört hat, wie Jesus gelebt hat. Das hat er aufgeschrieben. Und dieser Markus ist hier mit dabei. Und hier könnten wir sagen, hier strahlt diese ganze Geschichte für mich so ein bisschen durch, wie wir unter Christen eigentlich Verbindungen und Beziehungen untereinander haben. Da ist der Silvanus und da grüßt euch die Gemeinde aus Babylon. Und da ist der Markus und wir gehören alle zusammen. Obwohl ihr als Gemeinde vielleicht den Markus noch nie gesehen habt und den Silvanus auch nicht. Also das heißt, wir sollten als Gemeinde auch diesen Blick haben, oder wir können und dürfen den haben, über unsere eigene Gemeinde hinaus zu sehen, diese Verflechtung weltweit, überall haben wir Christen, mit denen wir verbunden sind und da grüßen wir uns und da haben wir Mitgefühl einander, wir fühlen uns verbunden und manchmal sind diese Verbindungen sogar intensiver als die normal genetisch familiären. Denn wie ihr hier sagt, da spricht er sogar von seinem Sohn Markus. Also das heißt, es ist so eng, als wäre es dein eigener irdischer Sohn. Und es ist doch schön, wenn ihr auch solche geistlichen Söhne und Töchter habt. Wenn Gott euch irgendjemand an die Seite gegeben hat, den ihr bestärken und weiterführen könnt, der auch gläubig ist, aber der braucht jemanden, so eine geistliche Mutter oder so einen geistlichen Vater. Und dann habt ihr Augen offen und investiert Zeit da rein und dann kann es eine richtig auch intensive geistliche Beziehung geben, so wie der Petrus das hier an der Stelle hat. Ganz am Ende nur noch die kleine Ergänzung. Babylon ist wahrscheinlich ein Deckname für Rom, denn zu diesem Zeitpunkt gab es schon Christenverfolgung. Denn dass er in Babylon gewesen ist, also dem in Mesopotamien, ist eher sehr, sehr unwahrscheinlich, weil wir wissen nirgends, weder in der Apostelgeschichte noch in der Kirchengeschichte, dass er sich da aufgehalten hätte. Und wir wissen auch nicht, ob es da irgendeine Gemeinde gegeben hat. Und wenn wir in der Offenbarung lesen, da wird dann auch Babylon als Synonym für Rom benommen, also die Hauptstadt des Römischen Reiches damals. Also deshalb Babylon hier ist nicht wörtlich, sondern übertragen gemeint, weil man wollte, falls der Brief in falsche Hände kommt, nicht gleich verraten, wo der Petrus sich aufhält, weil es ja Christenverfolgung und jetzt ist dann irgendein Häscher, der liest das, der Petrus ist in Rom, zack, schnell hin, nehmen wir ihn mal fest. Nee, sondern der ist in Babylon, ja, dann ziehen sie da nach Mesopotamien, da finden sie ihn ganz bestimmt nicht, also kein Problem. Deshalb so ein Deckname, das heißt, die Eingeweihten wussten Bescheid. Also deshalb hier dann Babylon. Ich hoffe, dass ihr heute Morgen einige Gedanken habt mitnehmen können, sowohl für die Leitende, nicht, erinnert euch, Leitende hier nicht gezwungen und nicht wegen Gewinn und als Vorbilder und nicht herrschen oder als ganz normale Christen in der Gemeinde, nicht mit Hochmut, meine Position ist die einzige, nicht, ich bin derjenige, der den großen Überblick hat. Denk daran, werf deine Sorgen auf Jesus, wenn du welche hast, und denk daran, der Teufel in deinem Alltag versucht, dich anzugreifen wie der Löwe, und deshalb widerstehe dem, halt dich zu Jesus, dann brauchst du keine Angst zu haben, auch vor dem Teufel. Und am Ende noch diese Verbindung der Christen untereinander, diesen Blick darauf, dass auch Leiden mal ein Ende hat und dass wir deshalb nicht frühzeitig verzweifeln sollen. Ich bete an der Stelle gerne noch mit euch. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass da eine ganze Menge drinsteckt für unser Alltagsleben. Und ich möchte dich bitten für alle meine Geschwister, die heute Morgen mit da sind, dass du ihnen die Dinge wichtig machst, die gerade für ihre Lebenssituation dran sind, die Leitenden in ihrer Position und Verantwortung, die du hineingestellt hast, alle anderen Gemeindeglieder oder Freunde oder Gäste, die dabei sind, dass sie ermutigt sind, dir nachzufolgen, dass sie sehen, sie können ihre Sorgen bei dir abladen, dass sie sehen, sie können auch Widerstand üben gegen Versuchung oder gegen den Teufel. Danke für die Verbindung aller Geschwister weltweit, die wir haben, dass wir uns da verbunden wissen. Und danke, dass wir wissen, jedes Leiden wird ein Ende haben, spätestens bei dir, häufig hier schon auf der Erde. Danke. Amen.